Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Rücktritt des Nationalbankchefs Philipp Hildebrand und die Diskussion um die Frage, hat er mit Devisen gehandelt, darf er mit Devisen handeln, hält Medien, Politik und viele Bürgerinnen und Bürger zurzeit in Atem. Dabei scheint der Begriff Integrität plötzlich Hochkonjunktur zu haben. Doch was heißt Integrität heute? Und soll man sich freuen über diese Turbulenzen, weil sie eine sinnvolle und dringende Wertediskussion auslösen? Oder eher den Kopf schütteln über ein weiteres Kapitel helvetischer Scheinheiligkeit? Um Wert und Preis von Integrität geht es heute in der Kontextdebatte. Es diskutieren live der Unternehmensberater und Experte für Reputationsmanagement Bernhard Bauhofer, der Wirtschaftsethiker Florian Wettstein und die Philosophin Annemarie Pieper. Das Gespräch leitet Maja Brändli.
Florian Wettstein, Ihr Gebiet ist die Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Dort wird ein Teil der zukünftigen Wirtschaftselite ausgebildet. Diskutieren Sie mit Ihren Studenten, mit Ihren Studentinnen oft über die Frage, was integer ist und was nicht?
Ja, um auf die Einleitung Bezug zu nehmen, bei uns hat die Integrität natürlich immer Hochkonjunktur. Ist ein ganz zentraler Bestandteil unseres Unterrichts, und zwar sowohl aus individueller als auch aus institutioneller oder organisationaler Hinsicht. Ja.
Bernhard Bauhofer, Sie sind Soziologe, Sie haben im Marketing gearbeitet, Sie haben auch als Manager gearbeitet. Heute haben Sie eine eigene Firma und beraten andere Firmen in sogenanntem Ethik- und Reputationsmanagement. Ist Integrität da ein Thema?
Klassische Werte wie Integrität, Verantwortung und Verantwortlichkeit sind ganz entscheidende Größen und Bestimmungsgrößen für Reputation. Nur kurz auf Manager, die auf den kurzfristigen Erfolg und die kurzfristige Gewinnmaximierung orientiert sind, haben oftmals in der Praxis große Probleme, die Reputation zu managen. Und da kommen wir als Berater zur Stelle.
Und läuft das Geschäft?
Es läuft sehr gut. Leider sind wir im Moment mit der Behebung von Reputationsrisiken schwerpunktmäßig behaftet und beschäftigt. Unser Fokus ist aber mehr die nachhaltige Aufbau der Reputation. Da beraten wir Unternehmen weltweit.
Annemarie Pieper, meine Frage an Sie als Philosophin, in deren Fachgebiet der Begriff Integrität vermutlich jetzt mal eine wichtige Rolle spielt. Kann man Integrität lernen oder ist man einfach integer oder eben nicht?
Integrität ist nicht angeboren. Integrität muss man lernen, man wird darin eingeübt, und in der Philosophie hat man dies meistens im Umfeld von Begriffen wie Tugend und soziale Kompetenz behandelt.
Schauen wir mal, was da genau passiert ist in der Affäre Hildebrand. Philipp Hildebrand hat am Montag seinen Rücktritt als Notenbankchef bekannt gegeben, weil er den Verdacht nicht widerlegen konnte, mit Insiderwissen Vorteile aus dem Devisengeschäft gezogen zu haben. Das Thema Hildebrand oder die Affäre hat die Schweiz bewegt, wie schon lange nichts mehr anderes, und erstaunlich dabei auch die ganze Emotionalität. Ganz klar bis heute noch der Grundton, wir haben es gestern im Echo gehört, man kann das nachlesen in den Leserbriefen, auch in den Blogs. Klar, der Mann hat einen Fehler gemacht, gut ist er zurückgetreten, aber trotzdem, die Sympathien der Leute sind eher bei ihm als bei Christoph Blocher, der ja diese Verfehlungen, wenn man sie so nennen will, um den Tag gebracht hat. Warum ist Christoph Blocher nach wie vor nicht der eigentliche Held dieser Geschichte?
Ja, wenn ich dazu vielleicht eine erste Antwort geben kann. Ich denke, die Frage nach dem Motiv ist hier ganz entscheidend. Also Christoph Blochers Motiv, um diese Dinge ans Tageslicht zu bringen. Und es geht, oder man kann davon ausgehen, dass es ihm nicht ehrlich um das Führen einer Wertedebatte hier ging, sondern eigentlich eher um seine politischen Zwecke, also dass er eigentlich die Wertedebatte, die durchaus wichtig ist, für seine Zwecke instrumentalisiert hat. Und ich denke, das hat die Öffentlichkeit auch so wahrgenommen hier.
Ich sehe das, wenn ich mich da einbringen darf, eigentlich ähnlich. Ich denke, Herr Blocher, und das nimmt das Volk mittlerweile wahr, vermischt das auf eine sehr gefährliche Art und Weise seine politischen und wirtschaftlichen Interesse, alles verbunden mit einem sehr ideologisierten Anstrich. Und ich denke, er ist deshalb nicht der Held, weil er im direkten Vergleich zum Herrn Hildebrand, der sich über Jahre lang hinweg durch eine sehr große Kompetenz und Erfahrung, auch internationale Erfahrung, wenn man auch die internationalen Medien sieht, die bedauern den Abgang äußerst, Er hat sich dann eine sehr gute Reputation verdient und hat deshalb auch ein hohes Reputationskapital. Und ich denke, wenn man das Spiel Gut und Böse dann hier versucht anzuwenden, dann denke ich, ist doch der Böse der Herr Blocher in den Augen der Öffentlichkeit. Und Herr Hildebrand, sei es, ob er jetzt schuldig ist oder nicht, ob er dann Vergehen gemacht hat oder nicht, ist eigentlich das Opfer. Und das ist, denke ich, die Perzeption im Volk.
Ja, ich habe den Eindruck, dass Herr Blocher in der Öffentlichkeit eben nicht als integre Figur wahrgenommen wird. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man von so jemandem eine Kritik vernimmt, weil man sofort immer dann Eigeninteressen und Machtansprüche mithört. Und die Argumente, selbst wenn sie zutreffend sind und auch die Informationen, die man von so jemandem hört, stimmen mögen, man sieht immer den Hintergrund mit. Und wenn jemand nicht glaubwürdig rüberkommt, dann vertraut man auch dem nicht, was er sagt. Und bei Herrn Hildebrand, ich meine, immerhin ein Mann, der ein Ehrenwort gegeben hat. Ich weiß natürlich nicht, wie viel das heute noch gilt unter Männern, aber immerhin ist das offenbar die höchste Art von Beglaubigung der eigenen Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, dass das auch bis zu einem gewissen Grad akzeptiert worden ist.
Annemarie Pieper und auch Herr Wettstein, Sie haben jetzt beide von Ehrlichkeit gesprochen, von Glaubwürdigkeit. Ist das Integrität? Was ist eigentlich Integrität?
Ich denke, erstens Scheinheiligkeit. Und Frau Pieper hat in Bezug auf Herrn Blocher gesagt, dass er nicht integer ist. Und ich glaube, diese zwei Begriffe hängen als Gegensätze zusammen. Weil Scheinheiligkeit ja immer auch mit Opportunismus zu tun hat. Und ich sehe Opportunismus im Prinzip als Gegenteil von Integrität, das eigentlich eine Prinzipientreue benennt, die Ganzheitlichkeit auch des Charakters und dass man sein Verhalten eben von der Legitimität abhängig macht, und zwar eben über die Zeit und in allen Kontexten. Und das könnte man sagen, dass das bei Christoph Blocher, wenn wir ihn als scheinheilig oder opportunistisch bezeichnen, hier eben dann eben nicht der Fall war.
Aber jetzt nochmal, Christoph Blocher hat ja wahrscheinlich den Eindruck in seiner Wahrnehmung, er hätte jetzt da etwas Gutes getan, weil er eben diese Verfehlung ans Licht gebracht hat. Und warum nimmt niemand das so wahr? Nimmt man ihn als Lügner wahr? Kann man das so sagen?
Ich denke, wie gesagt, wie schon erwähnt, man glaubt ihm nicht, dass er sich das im Sinne des Schweizer Volkes hier das an das Tageslicht bringen will, sondern man mutmaßt aufgrund der Erfahrungen, die man mit Herrn Blocher hat, dass er ganz klare politische und wirtschaftliche Ziele mit dieser Tat verfolgt. Und insofern ist es eher scheinheilig und alles andere als glaubwürdig. Und ich glaube, das ist einfach, sind die Erfahrungen, die man in der Causa Blocher hat.
Kann man integer sein und Fehler machen? Frau Pieper, geht das?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, alles, was wir normativ kennzeichnen, jemand soll gerecht sein, er soll wahrhaftig sein, er soll integer sein, das lässt sich ja nicht eins zu eins umsetzen, sondern das sind Vorbilder, denen wir nachstreben und denen man sich mehr oder weniger annähern kann. Und wir sind immer irrtumsanfällig und das verzeihen wir anderen auch, sofern sie sich entschuldigen für ihre Fehler. Aber wenn die Fehler dann immer den anderen angekreidet werden, und das wird von einer bestimmten Partei ja immer so gemacht, schuld sind immer die anderen, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Genauso gehässig und genauso niedermachend und diskriminierend, wie man das selber tut. Aber ich habe den Eindruck, das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Da sind so selbsternannte Kritiker, die andere mit Dreck bewerfen, in der Hoffnung, dass sie selber dann umso besser dastehen.
Jetzt hat ja diese Affäre für Schweizer Verhältnisse wirklich eine unglaubliche Emotionalität an den Tag gebracht. Also nicht nur jetzt politische Debatten und auch nicht nur juristische, sondern wirklich die Volksseele, die kocht in dieser Beziehung. Warum eigentlich?
Ich denke, dass die Schweizer Nationalbank für die Schweizer immer noch so der letzte Hort, sagen wir, der Integrität war. Man hatte geglaubt, dass dann alles noch in Ordnung ist, dass die ganzen Banken- und Finanzkrisen nicht bis zur Schweizer Nationalbank vordringen würden, dass da wirklich alles perfekt läuft. Und ich denke, die Schweizer sind jetzt durch diesen Vorfall, ob er jetzt politisch inszeniert oder motiviert ist, ist einmal dahingestellt, auch dieser letzten Illusion beraubt worden.
Ist das so oder hat man einfach Angst, dass jetzt dieser Held, den wir dringend brauchen in diesen unruhigen Zeiten, dass der jetzt vom Podest gestoßen worden ist? Annemarie Pieper.
Ich meine, früher kannte man noch so etwas wie Berufsehre, wie Standesethos. Und man sprach nicht von Bankern, sondern von Bankiers. Und die hatten eine gewisse Autorität. Und etwas davon hat sich ja wohl auch noch hinübergerettet in die heutige Zeit. Aber unsere Zeit ist einfach arm an Vorbildern. Überall sind die Leute korrupt, gerade auch an den obersten Spitzen. Sie meinen, dass ihnen bestimmte Privilegien zustehen, einfach weil sie gesellschaftlich sehr hochrangig sind. Und diese Anspruchshaltung, die auch kein Unrechtsbewusstsein mehr zulässt, das empört natürlich die Leute, weil da immer noch doch ein gewisses Wertbewusstsein da ist. Man muss sich anständig verhalten. Und wenn die da oben sich nicht mal anständig verhalten, wer soll dann noch Vorbild sein, auch für die nachwachsenden Generationen?
Schauen wir doch mal auf den nächsten Themenkomplex. Was sagt diese, eben wie Sie jetzt gesagt haben, auch diese geschlossene Gesellschaft da oben, was sagt das aus insgesamt? Philipp Hildebrand hat einen Fehler gemacht, wenn vielleicht auch kein juristischer, sondern doch einen emotionalen und einen moralischen. Er hat vielleicht Devisen gekauft, vielleicht hat er einfach auch nur zu wenig hingeschaut, was seine Frau da gemacht hat. Lassen wir das offen, wir wissen es nicht. Aber erstaunlich ist doch, wie ein so intelligenter, ein so kompetenter und versierter Mann eine solche Dummheit, eine solche Unvorsichtigkeit begehen kann. 70.000 Franken, das ist in seinen Kreisen wahrscheinlich ein sehr kleiner Betrag. Warum kann so etwas passieren, dass ein solcher Mann so etwas übersieht?
Ich denke, dass man sieht es ja an sogenannten vermeintlichen Vorbildern wie den ehemaligen IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn oder jetzt auch den Bundespräsidenten Christian Wulff, dass sie berauscht und motiviert durch den Erfolg, den sie haben, durch das hohe Ansehen, quasi das Maß an Selbstkritik verlieren. Sie legen auch unterschiedliche Maßstäbe an das Verhalten, an ihr eigenes Verhalten im Vergleich zu dem Verhalten anderer an. Man sieht, der Bundespräsident Wulff hat seinen Vorgänger kritisiert, hat höchste Maßstäbe an das Verhalten angewandt und stolpert dann über kleine Geschichten, was man einfach so mitnimmt und sich eigentlich gönnt. Und ich denke, das ist die Hybris, die man bei den Leuten, die ganz oben in der Spitze stehen, die wirtschaftliche, die politische Elite erlebt. Und über solche vermeintliche kleine Sachen stolpern dann die großen Giganten. Und die Schadenfreude folgt dann zugleich. Und ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb auch eben die Vorbilder, weil man eben wie Frau Pieper sagt, es keine Vorbilder mehr gibt.
Bernhard Bauhofer, Sie sagen vermeintliche Vorbilder, betrachten Sie jetzt Hildebrand und Wulff nicht als Vorbilder?
Also da muss ich ganz klar unterscheiden. Also ich, Herrn Hildebrand sehe ich immer noch als die Lichtgestalt der schweizerischen Finanzbranche, um nicht zu sagen der weltweiten Finanzbranche an. Für mich war er persönlich und ich glaube für viele andere ein Hoffnungsträger. Er hat natürlich auch ganz andere Chancen, in der Branche wieder Fuß zu fassen, im Gegensatz zu Herrn Wulff. Herr Wulff ist ein Berufspolitiker und insofern auch nicht integer, sondern er ist Opportunist. Er hat sich durch die Partei, über die Partei hinweg hochgearbeitet. Und das sind für mich grundsätzlich unterschiedliche Persönlichkeiten. Für mich ist Herr Hildebrand nach wie vor ein Vorbild, während Herr Wulff absolute den Respekt und auch das Ansehen verloren hat in meinen Augen.
Bleiben wir bei Philipp Hildebrand. Florian Wettstein, ist der Mann blind gewesen oder ist er einfach Teil einer Kultur, die da ihre ganz eigenen Regeln lebt? Vielleicht eine Lichtgestalt, aber eben doch Teil dieser Figur, dieser Kultur, Entschuldigung.
Sicher zu einem Teil der Kultur, ja, aber vielleicht um noch anzuknüpfen an Herr Bauhofers Statement. Ich glaube, es wäre auch falsch und vielleicht gefährlich, jetzt nur mit dem Finger auf Herrn Hildebrand zu zeigen und zu sagen, wie konnte ihm sowas passieren, sondern ich denke, wir müssen auch das Menschliche irgendwo in dieser, wenn man es so nennen will, Tat oder in diesem Verhalten sehen und uns auch ehrlich fragen, wäre uns nicht auch dasselbe passiert oder wären wir auch anfällig solche Dinge zu begehen und vielleicht nicht gerade umgehend zu beheben. Und da kommt dann eben der kulturelle und auch der systemische Aspekt hinein. Ich denke, wir haben oder leben innerhalb von Systemen, die es immer schwieriger machen, gerade in der Wirtschaft für uns, eben unsere Integrität hundertprozentig zu wahren. Und wir müssen uns auch ein bisschen selbst erkennen vielleicht, um auch adäquat auf solche Fälle reagieren zu können.
Aber Sie sind jetzt Wirtschaftsethiker, Florian Wettstein. Darf ein Mann in einer solchen Position sich so verhalten? Das ist menschlich und ich denke, wir alle würden das ohne mit der Wimper zu zucken machen, diese Devisengeschäfte, also viele von uns jedenfalls. Nur er, darf er das oder darf er das nicht als Lichtfigur?
Er sollte es nicht tun. Ob er es nicht darf, das hat ja dann immer eine moralische Komponente und eine rechtliche Komponente. Und dann kommt noch das Reglement der Schweizerischen Nationalbank dazu. Da gibt es immer noch ein paar offene Fragen aus moralischer Hinsicht. Natürlich ist das problematisch, aber wie Frau Pieper zu Beginn schon gesagt hat, Fehler machen alle, dann müssen wir schauen, wie wir solche Fehler in Zukunft vermindern können oder eben ausmerzen können. Und das ist sowohl ein individueller Aspekt, also ein Aspekt der persönlichen Integrität, und es ist aber auch ein Aspekt der institutionellen Integrität. Das heißt, dass wir Systeme schaffen, die eben es fördern und möglich machen für solche Entscheidungsträger, integer zu handeln und eigentlich nicht falsche Anreize setzen, die davon eigentlich abtragen, von dieser persönlichen Integrität.
Frau Pieper? Vielleicht müsste man genauer zwischen Amt und Person unterscheiden. Mir ist das besonders an der Figur von Herrn Hildebrand aufgefallen. Man verzeiht ihm als Person. Da können solche Flüchtigkeitsfehler in Anführungszeichen passieren. Aber in seiner Rolle, in seinem Amt, darf so etwas nicht passieren. Und daher wird er sozusagen auch aus dem Amt gejagt, obwohl man ihn als Person nach wie vor hochschätzt.
Sie haben vorhin gesagt, man müsste an diesem System, an diesem vielleicht auch geschlossenen System etwas ändern, damit wir integrer werden. Ja, wie denn das?
Zum einen, wir versuchen das natürlich an der Universität St. Gallen mit unseren Wirtschaftsethik-Kursen. Zum einen braucht es mehr Reflexion im System, und das ist ganz zentral einfach einmal die Erkenntnis, dass es sich beim Wirtschaften eben auch um Moral handelt oder dass wirtschaftliche Entscheidungen, ökonomische Entscheidungen immer auch mit Moral zu tun haben. Und man diese Entscheidung dann eben letztlich nicht nur nach ökonomischen, sondern eben auch nach moralischen Kriterien trifft. Ein ganz klarer organisationaler oder systemischer Aspekt darin sind eben zum Beispiel Anreizsysteme, die es heute eigentlich für Entscheidungsträger immer noch nur lukrativ machen, wenn sie eben rein ökonomisch entscheiden und moralische Fragen der Verantwortung letztlich außen vor lassen. Das ändert sich heute etwas, muss aber noch weite Wege gehen, um wirklich in die richtige Richtung zu zielen.
Bernhard Bauhofer, Sie versuchen ja in den Firmen ein Reputationsmanagement und eine Ethik an die Männer und Frauen zu bringen. Wie kommt das da an? Sie versuchen wahrscheinlich eben auch moralische Grundsätze in die Wirtschaft reinzubringen. Funktioniert das? Ist man da offen? Ist man interessiert daran?
Nee, unser Ansatz ist nicht moralischer Natur, sondern wir sagen, es ist ein systemischer Ansatz. Und zwar ist es ja offensichtlich auch für den hartgesottenen Manager, der nur auf Zahlen und Fakten orientiert ist, dass das Shareholder-Value-Paradigma versagt hat. Die Unternehmen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Sie müssen im Sinne der Nachhaltigkeit, der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit operieren. Ich glaube, selbst bei den letzten Managern ist das angekommen. Das Problem ist einfach, dieses Umdenken systemisch im Unternehmen, in der Unternehmenskultur zu verankern. Da ist es der erste Schritt. Der zweite Schritt, und da ist der Herr Wettstein und seine Kollegen sehr stark gefordert, ist aus meiner Sicht in der Sozialisation der angehenden Führungskräfte, dass die wirklich auf eine höhere Sensibilität, auf alle Stakeholder sich ausrichten. Und ich sehe heute da, und es stimmt mir nicht sehr optimistisch, was man im Markt sieht, wenn man sieht, dass die Akademiker, also die zukünftigen Manager immer noch die Großbanken als die attraktivsten Arbeitgeber nennen, dann muss ich sagen, dann hat sich in dem Bewusstsein der Bevölkerung und der zukünftigen Führungskräfte nicht viel verändert. Geld ist, hat immer noch die oberste Priorität und da, das stimmt mich sehr skeptisch im Hinblick auf die Integrität der zukünftigen Führungskräfte.
Dieses System, was hat das für Auswirkungen? Also das ist jetzt irgendwie aufgebrochen irgendwie mit dieser Affäre Hildebrand. Es zeigt sich da, das Image der Banker in der Schweiz ist angeschlagen und zwar schon seit einiger Zeit. Ich erinnere jetzt an Marcel Oswald beispielsweise oder an Oswald Grübel. Die Geldverwalter, auch wenn das vielleicht immer noch attraktive Arbeitsplätze sind, aber die Geldverwalter und Vermehrer, die Finanzwirtschaft überhaupt, die stellt sich, und so hat man den Eindruck von außen, eigentlich immer weniger in den Dienst der Gesellschaft. Man hat so den Eindruck, jetzt wir Bürger, Bürgerinnen, die verfolgen ihre ganz eigenen Ziele, sie sind der gesellschaftlichen Kontrolle entglitten und jetzt kommt Christoph Blocher, selber belastet, nicht gerade mit dem besten Ruf in Sachen Sanierer und so, und fordert Hildebrands Rücktritt, weil er die Glaubwürdigkeit der Notenbank, die eigentlich nicht wirklich in Frage gestellt ist, wiederherstellen will und sie stärker der politischen Kontrolle unterstellen möchte. Macht das Sinn, Tobias Wettstein, Florian Wettstein?
Ich glaube, man muss wieder unterscheiden, oder die Unterscheidung, die ich zu Beginn gemacht habe, zwischen einem ehrlich geführten und nötigen Dialog über Werte in der Wirtschaft, der geführt werden soll und muss, und der Instrumentalisierung dieses Dialogs für politische Zwecke, partikulare Zwecke und so weiter. Und wenn einer selbst hier nicht sich mit Ruhm bedeckt hat und dann nachher diesen Wertedialog ziemlich mit transparenten Zielen dahinter führen will, dann kann man sich schon fragen natürlich, ob das Sinn macht oder ob es letztlich eben einem ehrlichen Dialog, der dann wirklich zu was führt, der produktiv ist, eher abträglich ist.
Aber die Notenbank, müsste man die stärker kontrollieren, jetzt politisch oder nicht? Jetzt mal unabhängig von der Wertediskussion.
Es ist natürlich die Frage, soll man sie politisieren, verpolitisieren? Es stellt sich auch die Frage, kann man sie entpolitisieren? Das heißt, kann man einen Dialog oder eine Kontrolle über die Notenbank ausüben, die eben nicht politisch ist? Es geht in der Wirtschaft oder in der Ökonomie ja immer, ist ja immer auch ein Stück weit politische Ökonomie. Das heißt, es geht immer um ein Stück weit um politische und Wertfragen und deshalb denke ich, dass dieser politische Dialog um die Notenbank ganz einfach da ist und vermutlich auch da sein muss. Ob die Kontrolle jetzt verschärft werden muss oder nicht, ist eine Frage, die man eben im Dialog erörtern muss und vielleicht nicht jetzt nur an diesem Fall Hildebrand dann auch festgemacht werden soll. Ich denke, der ganze Diskurs oder der ganze Dialog sollte jetzt eigentlich von diesem Fall Hildebrand etwas losgelöst werden.
Ich bin da auch der Meinung von Herrn Wettstein. Ich denke, die Gefahr ist, dass man jetzt auch bedingt durch die ganze Finanzkrise und die Skandale, die man hatte, dann wirklich auch das Fass überdreht und sagt, okay, man will jetzt wirklich alles kontrollieren. Ich denke, die Schweizerische Nationalbank braucht einen gewissen Handlungsspielraum, muss auch sehr, sehr schnell auf Marktgegebenheiten Einfluss nehmen. Diese Unabhängigkeit war ganz, ganz wichtig. Und ich denke, man darf den Fall Hildebrand jetzt auch nicht vor dem Hintergrund, was im Vorfeld bei den wirklichen Sündern, sage ich jetzt mal, in der Bankenkultur, die da wirklich über die Verhältnisse für sich profitiert haben, das dann zu überbewerten. Ich denke, man muss sicherlich Regulatorien schaffen, um auch die richtigen Leute dann auch anzuziehen, die dann auch nicht irgendwo in Versuchung kommen, da für sich selbst bereichern zu agieren. Aber ich denke, ich würde sehr, sehr davor warnen, dass man jetzt zu stark die Kontrollschraube anzieht. Und wie Herr Wettstein sagt, ich denke, man muss den Fall Schweizerische Nationalbank auch unabhängig von Herr Hildebrand betrachten.
Anna-Marie Pieper?
Ja, ich würde gern nochmal zurück aufs Grundsätzliche gehen, was das Thema Integrität anbelangt. Ich denke, wir müssen viel früher anfangen als an der Universität, um da den Studierenden Wirtschaftsethik nahezubringen. Ich glaube, man muss schon bei Kindern im Vorschulalter Ethikunterricht erteilen. Was früher der Religionsunterricht war, da hat man noch Werte vermittelt bekommen. Das fällt ja heute weitgehend flach. Und in den Elternhäusern lernen die Kinder nicht den richtigen Umgang mit Geld. Geld ist einfach immer noch so etwas, wovon man möglichst viel haben möchte. Sie haben da keine richtigen Vorbilder. Und ich glaube, wenn man schon früh anfängt, Kinder daran zu gewöhnen, Geldprobleme eben auch unter einem anderen Aspekt zu betrachten, nicht nur unter dem Ich-Aspekt, sondern auch unter dem Wir-Aspekt, und dass man immer auch eine anständige Persönlichkeit sein muss, wenn man mit Geld umgeht. Dieser Unterricht müsste sehr viel früher beginnen, denn später hat sich schon das Geld als Beton im Kopf festgesetzt. Und dann wird es wahnsinnig schwierig, sogenannte Manager noch wiederum so zu verändern, dass sie, es heißt ja immer, der Markt braucht und kennt keine Moral. Das habe ich immer wieder auf Podien gehört. Und das macht es so schwierig, nicht? Wir sind eine Demokratie und wir haben die Wirtschaft sozusagen freigegeben dafür, dass sie Handel treibt. Und wir erwarten auch, dass sie die demokratischen Spielregeln dabei beachtet. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist was faul auch mit unserer Demokratie.
Wie kann man Integrität jetzt wiederherstellen in diesem Bankenwesen, wo eben diese in Frage gestellt ist? Kann man das per Reglement tun, so wie das im Moment gefordert wird? Sie, Herr Bauhof, haben gesagt, man müsste Regulatorien einführen. Kann man das überhaupt regeln?
Ich denke, man müsste die Privatbanken anschauen, also die unabhängig jetzt von der Schweizerischen Nationalbank, das ganze Bankensystem. Und ich denke wirklich, man sollte die Regulatorien so gestalten, dass wirklich die Leute, die auch hehre Absichten haben, die sich jetzt nicht sagen, ich möchte hier kurzfristig mich selbst bereichern, sondern wirklich Leute, die an dem Bankenwesen interessiert sind, dass man die anzieht und die dann entsprechend auch ausbildet. Und Regulatorien sind insofern notwendig, dass eben auch im Sinne der Corporate Governance eine Überwachung des operativen Managements da ist. Ich glaube, da ist die Schweiz sehr vorbildlich weltweit. Und ich denke, nochmal, man darf es nicht überdrehen, weil im internationalen Vergleich ist die Schweiz hier schon Weltmarktführer, wenn man so will. Und man hat natürlich für den Schweizer Bankenstandort und Finanzstandort dann auch potenzielle Wettbewerbsnachteile. Und wenn man die internationale Presse verfolgt, dann lachen die sich ob dieser Causa Hildebrand ins Fäustchen und sagen, das schwächt nun mal den Schweizer Bankenstandort und wir machen im Grunde genommen, was wir wollen. Insider-Trading gilt in den USA teilweise noch als Kavaliersdelikt und hier steht ein ehrenwerter Banker am Pranger und da ist die Verhältnismäßigkeit im globalen Kontext meiner Meinung nach nicht hundertprozentig gegeben.
Frau Pieper sagt, man sollte den Kindern Ethik beibringen. Sie haben jetzt gesagt, man sollte die zukünftige Elite sensibilisieren und das dauert aber alles noch ziemlich lange, bis die dann an diesen Posten sitzen, wo jetzt eigentlich Handlungsbedarf ist. Also Frage, was ist heute zu tun? Ganz konkret, darf ein Notenbanker beispielsweise überhaupt Aktien besitzen oder ist das schon zu viel oder darf ein Verwaltungsratspräsident noch weiterhin in Verwaltungsräten sitzen? Also wie muss man das regeln, ganz konkret?
Ich weiß nicht, wenn man selber betroffen ist, normalerweise tritt man ja in Ausstand, wenn in einer Diskussion Sachen verhandelt werden, die einen selbst betreffen. Wie jemand sein Geld verwalten lässt, wenn er Notenbankchef ist, das muss vielleicht von Dritten dann gemacht werden. Ich meine, in meiner Kindheit sagte man noch, der liebe Gott sieht alles. Um Kinder davor zu bewahren, Dinge, wo sie gerade nicht beobachtet werden, zu tun. Das sind sehr unangenehme Vorstellungen, aber ich finde, in einer solchen Situation sind die Kontrollfunktionen so zu verinnerlichen, dass man sich selber beobachtet und fragt, kann ich das jetzt verantworten, so und so zu handeln? Und dieses lasche Umgehen, für mich gilt das alles nicht, was für andere gilt, das ist eine Mentalität, die sich so peu à peu eingeschlichen hat unter den sogenannten Heuschrecken und Finanzhaien. Ich glaube nicht, dass es schön ist, so wahrgenommen zu werden, aber das sollte einem doch zu denken geben.
Wir kommen zum Schluss. Ganz kurze Schlussfrage. Kann man Integrität per Reglement einfordern? Ja oder nein?
Ich denke, Integrität ist ein ganz klares individuelles Konzept und das entsteht in der Bildung der eigenen Persönlichkeit, die kann man von außen der primären, sekundären Sozialisation, was die Frau Pieper sagt, von der Erziehung her als Kind schon steuern. Und es ist für mich ganz klar personenbezogen.
Also man kann es nicht per Reglement heute einlösen.
Nein.
Florian Wettstein, Sie als Wirtschaftsethiker?
Ja, ich glaube, Frau Pieper hat es auf den Punkt gebracht. Und entscheidend ist ja dann auch, was passiert, wo niemand hinschaut. Also auch wenn Regelwerke hier sind, wenn niemand hinschaut, macht man es dann trotzdem oder nicht. Und dort kommt die persönliche eben Integrität, wie Herr Bauhofer sagt, ganz entscheidend zum Tragen. Und dann das Zweite ist, wenn man Regeln nur einhält um der Regeln selbst willen, dann ist man deswegen noch lange nicht integer, sondern es ist die tiefere Einsicht in die Sinnhaftigkeit dieser Regeln, die in der Integrität zum Tragen kommt letztlich.
Annemarie Pieper, Schlusswort.
Ja, man kann das schon lernen und man sollte es auch lernen, aber ich finde es ganz wichtig, es muss Vorbilder haben. So wie die Kinder im Sport einen Roger Federer haben oder beim Film irgendwelche Größen, die es gut machen, so bräuchte man eigentlich auch hier Vorbilder. Und Herr Hildebrand schien ein solches Vorbild zu sein. Also muss man zunächst mit einer Kopfgeburt dann vorangehen und hoffen, dass man sich diesem Bild dann auch annähert.
Also ein Reglement.
Ja, Reglement also im Sinne etwa des kategorischen Imperativs von Kant. Ich soll das, aber nicht jetzt eine Kontrollfunktion aller DDR-Stadt, dass da Wachtürme stehen, die gucken, machen die das auch alles richtig und geht auch keiner über die Grenze.
Ich bedanke mich. Das war das Ende der Debatte heute in Kontext. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.